D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ihr hört die zweite Sendung von Eine Stunde Film und das ist auch gut, weil ja bekannt ist, mit der zweiten hört man besser. In eben dieser gucken wir auf den neuen Wes Anderson Film The Grand Budapest Hotel, den Eröffnungsfilm der diesjährigen Berlinale. Der startet übermorgen bei uns und wir gucken auf 300 Rise of an Empire, auch ab übermorgen im Kino. Das ist der Nachfolger von Zack Snyders Spartaner Kultfilm 300. Da können sich die Fans unter euch jetzt schon mal ein ganz dickes Jäckchen anziehen. Das wird nämlich ziemlich frostig, kann ich jetzt schon mal versprechen. Dann freue ich mir eine zweite 3D-Brille ins Gesicht, weil ich einen Studiogast habe heute Abend. Die Berliner Filmemacherin Beatrice Möller ist heute mein Gast. Die hat eine ganz tolle Doku gedreht, die heißt Alles, was wir wollen. Über 3 Jahre hat Beatrice da 3 Frauen, so um die 30, begleitet auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Karriere, Familie, Selbsterfüllung. Die Doku startet auch übermorgen bei uns im Kino. Und versprochen ist versprochen, wir reden heute über das Phänomen TV-Serien. Die werden seit einiger Zeit immer beliebter und qualitativ auch immer besser. Darüber habe ich zum Beispiel mit Aaron Paul gesprochen. Der hat Jesse Pinkman in der Serie Breaking Bad gespielt. Das alles erwartet euch in der kommenden Eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Ich spüre, dass dies das letzte Mal ist, dass wir uns sehen.
Warum sollte das der Fall sein?
Ich kann es nicht in Worte fassen, aber ich spüre es.
Um Himmels Willen, es gibt keinen Grund zu fahren, wenn Sie lieber...
Kommen Sie mit.
In das verkackte Lutz?
Bitte.
Geben Sie mir Ihre Hand.
Das ist ein kurzer Ausschnitt aus The Grand Budapest Hotel, dem neuen Film von Wes Anderson, Donnerstag neu im Kino. Der hat für diesen Film tatsächlich fast alle seine Stars, mit denen er über die Jahre gedreht hat, zusammengetrommelt. Da spielen Leute mit wie Bill Murray, Edward Norton, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Owen Wilson, Tilda Swinton, viele, viele andere. Das ist wieder mal typisch für Wes Anderson, eine sehr märchenhafte, sehr fantastische Geschichte, spielt so in den 30er Jahren in dem fiktiven Alpenstaat Zubrovka, in dem eben dieses Hotel steht, das Grand Budapest. Die Hauptrolle spielt Ralph Fiennes, so als hyperpenibler, sehr pedantischer Concierge des Hotels Monsieur Gustave, der eines Tages einen jungen Hotelpagen einstellt, der Zero heißt. Warum der Zero heißt? Deshalb.
Erfahrung.
Hotel Kinski, Küchenbursche 6 Monate. Hotel Berlitz, Mob- und Besenbursche 3 Monate. Davor war ich Pfannenschrubber.
Erfahrung Zero. Schulbildung.
Ich habe Lesen und Schreiben gelernt. Ich hätte sie
Schulbildung
fast
Zero. Familie?
Zero.
Alles Zero, darum heißt der junge so. Und dieses Hotel muss man sich ein bisschen vorstellen wie so ein, ja, ein klassisches 30er-Jahre-Hotel. Ein Märchen über ein klassisches 30er-Jahre-Hotel. Also alles wirklich Klischee. Die Eingangshalle groß und pompös. 2 Treppenaufgänge. Zentral in der Lobby, die nach links und rechts hochführen. Alles wie immer bei Wes Anderson. Wahnsinnig symmetrisch in den Bildern. Und in diesem Fall gewollt, pittoresk, sehr, sehr detailverliebt. Der junge Zero, der Hotelpage, der neue, lernt also so dies und jenes vom großen Concierge. Das ganze Leben da oben in diesem vornehmen Alpenhotel gerät allerdings durcheinander, als eine steinreiche Stammgästin des Hotels stirbt und Concierge Monsieur Gustave unter Mordverdacht gerät. Diese stinkreiche alte Dame hatte den für die eigene Familie völlig fremden Concierge nämlich in ihrem Testament bedacht und das ist natürlich dann schon sehr verdächtig. Monsieur Gustave landet also im Kittchen, so hieß das damals, aber zum Glück gibt es einen Plan.
Kontrollpunkt 19 ist kein 0815 Kittchen. Hier gibt es Breitspurgitterstäbe vor allen Türen, Schächten und Fenstern. Hier gibt es 72 Wärter auf der Etage und 16 auf den Türmen. Und hier gibt es einen 100 Meter Sturz in einen Graben voller Krokodile. Aber wie in den Westen gibt es auch hier eine Schwachstelle. In diesem Fall in Form eines Straßenablauf-Kanalisationssystems, das noch aus der Zeit der ursprünglichen Felsenfestung aus dem Mittelalter stammt. Also keiner behauptet, das wird ein Spaziergang über eine Allee mit einer hübschen Lady und einem weißen Pudel, aber es hat das, was man Verwundbarkeit nennt.
Das ist das, was Wes Anderson gerne macht, nämlich auch in kleinen Nebenrollen große Stars zu verstecken, wie in diesem Fall Harvey Keitel. Glatt rasiert auf dem Kopf mit einer Glatze, ist ein bisschen ungewöhnlich optisch, aber wahnsinnig witzig. Und da sieht man teilweise dann auch jemanden wie Owen Wilson in einer Nebenrolle einfach mal kurz durchs Bild laufen. Das sind so Sachen, die Spaß machen, die Stars zu entdecken, die er da versteckt hat. Über allem steht im Film aber, egal ob jetzt Hotel oder Gefängnis, steht so diese Freundschaft zwischen dem alten Concierge und dem jungen Pagen Zero. So ein bisschen erinnert das an Tom Sawyer und Huckleberry Finn, nur halt in einem Alpenloben-Hotel in den 30ern. Wer Wes Andersons Filme mag, ganz besonders vielleicht Filme wie Moonrise Kingdom oder auch Rushmore, der wird das Grand Budapest Hotel mit Sicherheit lieben. Es ist ein sehr verträumter, verspielter Abenteuerfilm, letzten Endes märchenhaft gefilmt, toll ausgestattet, ganz spannende Geschichte. Die Schauspieler sind mit wahnsinnig viel Spaß dabei, das sieht man, und alles wirklich sehr auf den Punkt. Tolle Dialoge, ich war sehr, sehr begeistert. Und das ist der Punkt, der ein bisschen wehtut, wenn wir zum nächsten Film kommen, denn Begeisterung sieht tatsächlich anders aus. Wenn ich es vorsichtig ausdrücken sollte, müsste ich sagen, ich war maßlos enttäuscht. Und zwar von 300 Rise of an Empire. Es gab 2007 eine Comic-Verfilmung von Regisseur Zack Snyder. Die hieß 300. Die erzählt die Geschichte des Spartanerkönigs Leonidas, damals gespielt von Gerard Butler, der mit gerade mal 300 seiner tapferen Krieger gegen das übermächtige persische Heer von Gottkönig Xerxes in den Krieg gezogen ist. Das war alles unheimlich heroisch und auch wahnsinnig blutig in den Schlachten, teilweise unerträglich pathetisch, aber es hatte was. Die Optik war speziell, so ein bisschen wie man es auch aus Filmen wie Sin City kennt, also tatsächlich wie ein Comic mit realen Schauspielern gedreht, so eine Geschichte über Ehre, Mut, Willenskraft und Verrat, ist ein Kultfilm heute so. Und jetzt diese Geschichte 300 Rise of an Empire, die übermorgen ins Kino kommt, die keine Fortsetzung ist, sondern eine Parallelgeschichte. Während wir also wissen, dass Leonidas gerade mit seinen 300 Spartanern gegen Xerxes am Strand kämpft, sehen wir jetzt, wie die Griechen auf dem Meer gegen Xerxes Flotte kämpft, die von seiner rechten Hand Artemisia befehligt wird. Eva Green spielt sie im Film.
Ist es zu viel verlangt, einen Sieg zu fordern? Denn obgleich ich unter Zehntausenden stehe, bin ich allein.
So geht das im ganze Zeit im Film. Die zahlenmäßig völlig überlegenen Perser kriegen immer wieder von den schlauen Griechen irgendwie eine verpasst. Artemisia dreht durch und köpft einen Versager-Anführer nach dem nächsten, während sich die tapferen griechischen Helden irgendwie durchkämpfen. Es ist so ein Film, bei dem man sich vor allem, wenn man das Original kennt, die ganze Zeit fragt, was zum Teufel soll das? Es ist dieselbe Geschichte in Grün wie vor 7 Jahren, nur dass die Spartaner jetzt durch Griechen ersetzt wurden und dass die Schlachten an Land ersetzt wurden gegen Schlachten auf dem Wasser. Keine neue Idee, kein Funke, der irgendwo sprüht. Stattdessen wahnsinnig lahme Rahmenhandlungsdialoge, die echt nerven. Und das hier, was auch nervt. Das sind diese Zeitlupen-Schlachten. Das kennt man aus dem ersten Film, da war das auch. Hier ist es wirklich völlig inflationär gebraucht. Also permanent springen in Zeitlupe Perser und Griechen aufeinander zu und hacken sich mit Schwertern und Äxten irgendwie gegenseitig Gliedmaßen ab. Das ist wenig inspirierend. Das ist wirklich maximal ein lauwarmer Aufguss von dem, was das Original vor 7 Jahren war. Also mein Tipp für euch, für die Fans natürlich besonders schade. Viele haben lange auf diesen Film gewartet, aber ganz im Ernst, lieber nochmal 300 auf DVD kaufen und zum 20. Mal gucken, da ist das Geld besser angelegt, als in diesen Kinofilm zu gehen. Ich hatte euch einen Studiogast versprochen und hier ist sie, Beatrice Müller, Filmemacherin aus Berlin. Schönen guten Abend, toll, dass du da bist.
Hallo Tom, schön hier zu sein.
Du bist Dokumentarfilmerin, das hatte ich schon angekündigt, vielleicht dazu die hoffentlich erlaubte Frage, warum Dokus, warum keine Spielfilme?
Eigentlich, bisher hat mich noch nie was zu Spielfilmen gezogen oder mir Geschichten auszudenken. Ich finde immer meine Geschichten in der wirklichen Welt und finde die sehr viel spannender teilweise.
Dein jüngstes Werk, das übermorgen ins Kino kommt, heißt Alles, was wir wollen. Dabei hast du drei Frauen, so um die 30, kann man so sagen? So
ja,
um die 30.
Also die 30 ist nicht in Stein gemeißelt, aber es geht um das Leben um die 30.
Genau, die hast du 3 Jahre lang begleitet mit der Kamera. Vielleicht sagst du selbst kurz was zu der Idee hinter dem Film.
Na, offensichtlich ist die Idee ja jetzt nicht, weil ihr seht mich ja nicht, aber ich gehöre auch zu den Leuten um die 30, ja, die sich irgendwann nach dem Studium und das Ankommen in einer Stadt, in einer Großstadt, die Arbeit beginnt, das Praktikum beginnt, das nicht bezahlte Praktikum beginnt. Ja,
das nächste nicht bezahlte Praktikum beginnt.
Das nächste, genau. Oder die Beziehung endet, wo man sich dann irgendwann mal fragt, ja, okay, aber ist es das jetzt, wofür ich die ganze Zeit gearbeitet habe, wo ich hingearbeitet habe, ist es jetzt das, wie sich Erwachsensein anfühlt oder was ist eigentlich Erwachsensein oder bin ich erwachsen, wenn ich erst eine Familie habe oder und all diese Fragen kommen. Und ich habe mich sehr allein gefühlt damit. Und habe dann angefangen, zunächst die Leute direkt in meiner Umgebung zu interviewen, zu filmen und habe den Kreis dann später erweitert. Also Ausgangspunkt war meine eigene Situation natürlich.
Um den Film ein bisschen greifbar zu machen, diese drei Frauen, um die es geht, die werden eingangs des Films vorgestellt mit ihrer Ausgangssituation und dann wechselst du sozusagen reihum zwischen den einzelnen Frauen hin und her und es entsteht so ein Kreislauf, der im Endeffekt dann diese drei Jahre abbildet. Ich habe mal eine Szene rausgesucht, die ich sehr treffend fand, um das vielleicht das Thema des Films so greifbar wie möglich zu machen. Da hören wir mal kurz rein. Und zwar ist es ein Gespräch zwischen Claudia, das ist eine der Probandinnen, sage ich mal, Protagonisten in dem Fall genau des Films, im Gespräch mit ihrer Mutter und es geht da so ein bisschen um den berühmten Generationenkonflikt.
Ja, als ich 30 war, habe ich ganz anders gelebt als Claudia. Ich habe mit 24 mein erstes Kind bekommen und mit 27 sie. Und als ich 30 war, war ich berufstätig und hatte zwei Kinder. Und da war der Alltag, die Organisation und alles viel wichtiger als was tut mir gut. Wir waren halt zu dem Zeitpunkt damals zufrieden. Wir machen das Abitur, wir gehen zum Studium. Wir lernen unseren Beruf und dann gründen wir eine Familie. So war es bei uns und so wollt ihr das nicht machen.
Ich meine, so anders ist es bei mir auch nicht, weil ich habe auch einen ganz normalen Job und ich habe einen Alltag. Ich habe halt einfach nur noch keine Kinder. Und dass es heute später ist.
Es ist schon spät.
Das ist sicher so später, aber ist doch auch nicht so schlimm.
Nee, ist es nicht. Aber diese Zerrissenheit, diese.
Ja, aber die war doch jetzt bei uns gar nicht so doll.
Das ist so ein Unterton, den man hin und wieder in deinem Film raushört, wenn sich die Mütter der drei zu Wort melden, so ein bisschen dieser Tenor, was hätten wir damals machen oder werden oder anstellen können, wenn wir nur eure Möglichkeiten gehabt hätten. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass gerade diese vielfältigen Möglichkeiten, die es heute gibt, dass genau die diese Überforderung auch herstellen.
Ja, natürlich. Also das ist Teil des Films, ne? Dass die Mütter also sowieso alle sehr unterschiedlich reagieren. Und also warum ich überhaupt die Mütter mit in den Film genommen habe, ist, weil ich auch meine eigene Mutter interviewt habe. Und da in diesem Interview eben mit Kamera alles sehr deutlich wurde und sie sagte, ja, aber wieso? Ihr könnt doch alles. Was ist denn eigentlich dein Problem? Und genau das ist natürlich das Problem. Ja, also dass wir, für meine Mutter war es zum Beispiel klar, also sie hat überhaupt nicht in Frage gestellt, eine Familie zu haben oder nicht, sondern es war klar. Ja, aber wir stellen das sehr wohl in Frage. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film, wo es natürlich jetzt keine Antworten gibt. Ja, der Film gibt keine Antworten darauf, sondern erörtert das Problem und zeigt, wie unterschiedlich die Frauen, wie wir damit umgehen und wie jeder da seinen Weg finden muss. Und das ist durchaus, und weil ich am Anfang sagte, ja, ich bin ja auch Teil dieser Generation, ne? Aber es sind ja nicht nur wir. Und während der Arbeit in dem Film habe ich gemerkt, dass es durchaus ein gesellschaftliches Thema ist, ja, und dass sehr viele Frauen mit all diesen Fragen davon betroffen sind. Und das merke ich vor allem bei den Vorführungen. Also, dass viele, viele Frauen, viele E-Mails kommen, die sagen, danke, ich fühle mich nicht mehr so allein.
Du hast ja genau das gesagt, nämlich, dass es auch immer einen Hintergrund gibt bei dir selbst, der vielleicht auch Antrieb ist, einen Film zu machen. Jetzt würde man ja dir, wenn man dich so sieht, wenn man dich so in irgendeine Schublade stecken sollte, würde man sofort sagen, ja klar, Filmemacherin, die ist nur unterwegs. Also ganz klar der Karrieretyp. So, das kann ja schon mal irgendwie gar nicht mit Familie und Kindern und wie auch immer. Ertappst du dich in so einer Schublade manchmal?
Schwierig, also ich glaube, man selbst, also ich stecke mich natürlich nicht in eine Schublade, weil ich auch Wünsche, Träume, Hoffnungen, all das habe und die sind ja nicht alle in eine Schublade zu packen, ja, und ich strebe ja nicht nur danach und also nee, so nicht.
Was wir wollen, heißt der Film von Beatrice Müller, kommt am Donnerstag ins Kino. Und Frage gebe ich an euch alle weiter, die ihr sozusagen in diese Zielgruppe hineinpasst. Frauen um die 30, was wollt ihr? Vielleicht habt ihr Lust, da auch eine Meinung zu loszuwerden über Facebook, über Twitter oder auch über unsere Website, über dradiowissen.de. Wir sprechen gleich natürlich weiter, Beatrice und ich, auch über das Filme machen an sich und dass das auch eine ganz besondere Herausforderung mittlerweile geworden ist. Wir haben eben schon über den Film gesprochen, haben ein bisschen erzählt, worum es da geht, was so diese Generation von Frauen angeht, die jetzt so um die 30 ist, wobei du gleich gesagt hast, du willst hier kein komplettes Generationenbild irgendwo in Marmor meißeln, sondern es geht schon um die drei Frauen. Da hatte ich noch die Frage an dich, war es dir wichtig, wenn ja, warum, dass diese Frauen auch aus verschiedenen oder aus verschiedenen kulturellen Hintergründen stammen? Die eine Protagonistin ist halb Portugiesin und halb Palästinenserin zum Beispiel. War das Zufall oder war das wichtig?
Am Anfang hat das keine Rolle gespielt, weil ich die Leute ausgesucht habe aufgrund dessen, inwieweit wir uns unterhalten können, ja, und inwieweit man zulässt und sich auch zeigen möchte. Weil man muss schon sagen, die Frauen, die in meinem Film mitmachen, sind sehr mutig, ja, das alles so von sich zu erzählen und so, das ist nicht selbstverständlich. Und im Laufe der Zeit hat sich natürlich ihr Hintergrund, wo sie herkommen oder besonders bei Mona eben mit palästinensischem Hintergrund auch auf ihre Geschichte ausgewirkt. Aber ja, das ist nicht Grund der Auswahl gewesen, nein. Aber ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Punkt.
Wenn man 3 Jahre lang jemanden mit der Doku-Kamera begleitet, gab es da Punkte, wo auch die Frauen mal gesagt haben, sorry jetzt, aber gerade, also geht überhaupt nicht, ruf in 3 Wochen wieder an, Dinge, die sich ergeben bei so einem langzeitigen Dreh?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist vor allem, wenn man am Anfang anfängt, weiß man ja noch gar nicht so richtig, worauf man sich einlässt oder was sich entwickelt. Und um die 30 entwickelt sich ja schon sehr viel, weil viele Sachen wie Beruf, Familie etc. noch gar nicht feststehen. Und da mit einigen bin ich ja auch befreundet, also gehen schon auch die Freundschaften durch Täler und Höhen und dass dann auch eine Zeit lang nicht gedreht werden will oder wenn bestimmte Sachen passieren, die wo es schwierig ist, einfach vor der Kamera darüber zu reden und das ist eben auch Teil des Films und das sieht man ganz deutlich, weil irgendwann eben auch Krankheit, Gesundheit und Krankheit eine Rolle spielt, was ja auch immer gern mal ausgeblendet wird. Ne? Da ist es einfach nicht so leicht, mit der Kamera einfach in ein Krankenhaus reinzulaufen oder und das gedreht wird. Also man muss immer, ich muss mich immer auch selbst fragen, ja, was ist gerade wichtig für den Film, ja, was muss gedreht werden und was nicht. Und es ist natürlich eine subjektive Entscheidung von meiner Seite.
Ja, das fand ich sehr, mitunter muss ich sagen, fand ich wirklich bewegend, wie sich die Geschichten über die Zeit entwickeln. Also kann wirklich nur jedem raten, guckt euch den Film an, alles was wir wollen, ab übermorgen im Kino. Ist ja oft so eine Sache, so eine Doku im Kino, lohnt sich das? In dem Fall fand ich tatsächlich, dass es sich lohnt, sich diese Doku auch auf einer großen Leinwand anzugucken. Ein anderer Aspekt des Filmemachens ist, dass man nicht nur eine Geschichte braucht oder eine Idee, die man entwickeln kann, sondern man braucht blöderweise auch Geld zum Filme machen. Ist auch so ein Punkt, der bei dir, bei euch, bei der Umsetzung kein ganz so einfacher war.
Nee, das ist natürlich ein großes Thema bei dem Film, denn wenn man einen Film, so eine Langzeitbeobachtung verkaufen will, ist sehr schwierig heute, weil ich den Redakteuren ja gar nicht sagen kann, ach übrigens und in 4 Jahren passiert das und das oder in 3 Jahren bekommt der und der ein Kind und die und die und da, das ist sehr schwierig heute sowas zu verkaufen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich diesen Film machen, aber auch aus dem Interesse, was wird mit uns, ja, wofür und wogegen entscheiden wir uns und was ist das, was uns antreibt. Und bezüglich der Finanzierung am Anfang war eine Stiftung mit drin, die hat so die Anfangsfinanzierung gesichert und dann waren so die ersten Drehs abgeschlossen und ich habe auch schon parallel angefangen zu schneiden und das Geld ging aus, aber ich wollte diesen Film weitermachen, wusste aber nicht wie. Und in der Zeit kam so vor 5 Jahren mittlerweile, ungefähr 5 Jahren, Crowdfunding auf, also diese sogenannte Schwarmfinanzierung.
Da, wo man sozusagen sein Projekt irgendwo ins Netz stellt, kennen sicherlich auch einige von euch und sich dann sozusagen beteiligen kann an der Finanzierung. Oft gibt es dann am Ende, wenn man sich beteiligt hat und das realisiert werden konnte, irgendwelche Goodies. Hattet ihr auch welche?
Ja, natürlich. Wir hatten jetzt kein Abendessen mit Brad Pitt, leider.
Mist.
Sonst wäre wahrscheinlich noch mehr Geld zusammengekommen. Aber klar, bei Filmen ist es ja relativ einfach. Da geben die Leute das Geld, weil sie den Film sehen wollen. Ja. Ne? Und und dann haben wir Postkarten und Anstecker und so. Das gehört natürlich dazu.
Über was für eine Summe reden wir, wenn wir jetzt sagen, ihr begleitet 3 Frauen 3 Jahre lang mit der Kamera. Was braucht man da an Geld?
Naja, wenn du von einer professionellen, also professionell ist der Film, ja, wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass es unprofessionell ist, aber wenn alle Leute nach Tarif bezahlt werden, das ist jetzt schwierig, so abrupt so Zahlen durch die Gegend zu werfen, aber ich meine, 100.000 ist wenig.
Absolut, ja, klar.
Der Film ist für ein Drittel davon entstanden.
Darauf wollte ich nämlich hinaus mit der direkten Anschlussfrage, wie geht das? Also wenn du so ein kleines Budget hast, da kann ja im Endeffekt niemand 3 Jahre von leben. Das heißt, was genau kannst du dann mit der Summe, die zusammenkommt, überhaupt refinanzieren?
Na, ich kann die Leute finanzieren, die für mich arbeiten. Das heißt nicht, dass ich finanziert bin. Ich habe nebenher andere Jobs gemacht. Und der Film ist ja auch so, dass wir nicht jeden Tag gedreht haben. Ne? Also da sind auch lange Pausen dazwischen. Auch mal eine Schnittpause. Der ist ja über fast 5 Jahre entstanden. Und da kann man das schon machen. Und aber das Gute an Crowdfunding ist, dass man natürlich auch schon sich eine Community dann im Vorfeld hat, die den Film interessiert und mit dem man durch die Welt laufen kann. Ja? Also tatsächlich durch die Welt, denn ich habe das Glück, am Dienstag sozusagen in die USA zu fliegen, weil mich das Goethe-Institut in San Francisco eingeladen hat, den Film dort zu zeigen.
Brauchst du noch jemanden, der die Filmrollen trägt?
Du müsstest dich in eine Reihe von 10 anderen Leuten anstellen.
Habe ich befürchtet.
Und das ist natürlich super, ja, also dass man mit Crowdfunding und eben die Möglichkeit hat, Filme zu finanzieren oder Projekte zu finanzieren, ohne von diesen traditionellen Gatekeepern bei Fernsehsendern und Filmförderungen abhängig zu sein.
Ganz wichtiger Punkt, denn man könnte ja hingehen jetzt und sagen, als junge Filmemacherin, Mensch, wenn da der Filmförderfonds oder wenn das Medienboard Berlin-Brandenburg oder die NRW Filmstiftung kommt und sagt, hier, Beatrice, Sack voll Geld, irgendwie mach mal schön, damit ist es ja dann oftmals nicht getan. Dann hat man vielleicht irgendwie Geld, aber ist dann an Bedingungen geknüpft oder was wäre die Angst?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Freiheit er bei denen hat, aber oft kriegt man einfach keine Filmförderung mehr ohne Fernsehsender. Mhm. Und dann bin ich an Formate und Bedingungen geknüpft und habe nicht die Zeit, die ich brauche, zu schneiden und so. Aber ich meine, man muss immer als Filmemacher, als Filmemacherin, als freie Filmschaffende auch gucken, kann ich mir so ein Projekt gerade leisten? Ja, also das ist ja nicht mein Ziel, nur solche Filme zu machen, wo man auch selbst sich so ein bisschen ausbeutet. Ja, also es muss vom Thema, es muss von der Zeit passen, es muss vom Geld passen und dann geht es auch. Und dann ist es nicht nur ein Film für die Schublade, er wird trotzdem gesehen, ist auf vielen Festivals jetzt gelaufen und hat eben wirklich jetzt das Glück, auch einen Verleih gefunden zu haben, dass wir einen deutschen Kinostart haben, was großartig ist.
Und da ist der genau übermorgen, in 2 Tagen, am 6. März, startet Alles, was wir wollen im Kino. Sucht euch ein Kino raus, in dem der läuft. Du hast eine Postkarte mitgebracht, da steht drauf, was willst du? Was hat's mit der Karte auf sich?
Genau, ich bin immer sehr dafür, das habe ich über die Filmscreenings jetzt auch gesehen, dass man in Austausch miteinander tritt. Ja, dass auch der Film dazu anregt, eben darüber zu reden, ja, in was für einer Situation sind wir gerade. Ist das so, Töchter tauschen sich mit ihren Müttern aus. Also es findet auch ein Generationsverständnisprozess so ein bisschen statt. Und ich hätte gerne Feedback von euch. Ja, was wollt ihr und was bewegt euch? Und dazu gibt es in den Kinos, wo der Film läuft, Postkarten. Was willst du? Steht groß in Rot drauf. Und ich freue mich, wenn ihr einfach eure Wünsche, Träume, Hoffnungen, Zweifel, Ängste, alles einfach aufschreibt und an uns zurückschickt. Die Postkarten sind auch ansonsten beim Verleih oder auf der Webseite www.alleswaswirwollen zu bestellen. Oder sie liegen aus und ihr nehmt sie mit und schickt sie uns zurück.
Finde ich eine ganz schöne Aktion, weil sie auch so undigital ist. Also nicht irgendwie schickt eine SMS und die Kurzwahlnummer irgendwas, sondern einfach mal eine gute alte Postkarte schicken zu einem Film.
Das stimmt.
Finde ich sehr, sehr schön. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Beatrice, dass du mein Gast warst in dieser kleinen, schnuckeligen Filmsendung auf D-Radio Wissen. Beatrice Möller, der Film, habe ich es oft genug gesagt, Alles, was wir wollen, heißt, der läuft ab übermorgen im Kino, ist eine ganz tolle Doku. Guckt sie euch an und dir vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Danke dir.
And the Oscar goes to Jared Leto.
Ja, das war wenig überraschend, muss ich gestehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte mir ein Wecker gestellt, auf 1 Uhr nachts mir den roten Teppich angeguckt und danach natürlich die Verleihung der 86. Oscars in Los Angeles. Und ich glaube noch nie, solange ich die Oscars gucke, waren die Preise dermaßen vorhersehbar wie in diesem Jahr. Also die Wettbüros, glaube ich, haben nicht besonders viel Umsatz machen können, weil alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, natürlich, Jared Leto, gerade gehört, muss den Oscar kriegen als bester Nebendarsteller für seine Rolle als transsexueller Rayon in dem AIDS-Drama Dallas Buyers Club. Und man konnte es auch ein bisschen merken, als er auf der Bühne kam. Er war wahnsinnig präpariert, was die Dankesrede angeht.
To my brother Shannon, the best big brother in the world, you're a true artist. Thank you so much for sharing this insane and amazing adventure that is 30 Seconds to Mars and for being my best friend. I love you. Thank you.
Also da wurde der gesamten Familie Leto gedankt, auch die Mutter von Jared Leto war mit dabei. Eine wirklich durchgestylte Dankesrede, da war kein bisschen Überraschung dabei. Ganz ähnlich war es auch hier.
And the Oscar goes to Matthew McConaughey.
Auch damit hatten alle gerechnet, selber Film, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, der über 20 Kilo für die Rolle abgenommen hatte als AIDS-kranker Rodeo-Cowboy. Und so ging es eigentlich den ganzen Abend weiter. Auch Lupita Nyong'o, die Darstellerin aus 12 Years a Slave, die eine Sklavin wahnsinnig gut gespielt hat in dem Film, war gesetzt. Kate Blanchett als beste Hauptdarstellerin, relativ spannungsfrei. Und da fragt man sich natürlich schon hinterher so ein bisschen, woran liegt das eigentlich? Dass so eine Oscar-Verleihung so vorhersehbar sein kann. War das alles nur Zufall in diesem Jahr oder ist es tatsächlich so, dass die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die ja die Oscars verleiht in jedem Jahr, das sind knapp 6.000 Mitglieder, dass man sich da doch einfach die Preise so ein bisschen gegenseitig zuschiebt, denn die besteht ja nun mal größtenteils, die Academy, aus Schauspielern, aus Regisseuren, aus Produzenten. Ein paar Musiker sind auch mit dabei, zum Beispiel The Edge von U2, dessen eigene Band auch wieder nominiert war für den besten Filmsong. Also es hat so ein bisschen, manchmal hat man so das Gefühl, ja, die Branche, wie gesagt, verleiht sich den Preis da irgendwie gegenseitig und große Überraschungen sind nicht zu erwarten. Ich weiß, dass einige von euch auch die Nacht über aufgeblieben sind und mitgeguckt haben, was eure Meinung ist zu den Oscars. Ist das okay, wenn es so läuft wie in diesem Jahr, dass es einfach mal keine besonders großen Überraschungen gibt? Oder steckt da vielleicht doch ein Plan dahinter, irgendeiner, den es zu entdecken gilt? Das könnt ihr gerne mal loswerden, auch bei uns auf der Website, über Facebook, über Twitter. Wir sind ja quasi überall zu erreichen. Ihr könnt auch eine Postkarte schreiben, wenn ihr eine zur Hand habt. Aber das hat mich beschäftigt und vielleicht können wir da auf das Thema nochmal zurückkommen. Die Oscars in diesem Jahr vorhersehbar wie sonst was. Wie gesagt, abgesehen von minimal kleinen Überraschungen, die es vielleicht gegeben hat, war das alles in diesem Jahr ziemlich vorhersehbar. Ich hatte es angekündigt, dann werde ich versuchen, mich auch dran zu halten, zumindest halbwegs, über Serien mit euch zu sprechen, denn die sollen wirklich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten ein fester Bestandteil dieser Sendung werden. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Serien, die heute tatsächlich einen ganz anderen Stellenwert haben, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, als es noch für einen Filmschauspieler tatsächlich als Abstieg galt, wenn man sozusagen in einer Serie mitgespielt hat, obwohl man schon Filmschauspieler war. Mittlerweile ist das ganz anders durch wahnsinnig erfolgreiche Staffeln wie die Sci-Fi-Serie Lost, die Agentenserie 24, ganz aktuell auch irrsinnig aufwendige Serien wie Game of Thrones, die Fantasy-Serie, die sich Sender HBO 150 Millionen Dollar hat kosten lassen für eine einzige Staffel. Wir haben die CIA-Serie Homeland mit einem Superstar wie Claire Danes in der Hauptrolle oder gerade auch wirklich sehr angesagt und fantastisch, wer es nicht kennt, bitte sofort gucken, House of Cards mit dem großartigen Kevin Spacey als Hauptdarsteller. Es hat alles ein bisschen sehr zugenommen mit der Qualität durch den wahnsinnigen Erfolg einer Serie, die heißt Breaking Bad. Auch das wird vielen von euch ein Begriff sein. Es geht darin um den Chemielehrer Walter White, der nach seiner Krebsdiagnose beschließt, zusammen mit seinem ehemaligen Schüler, der jetzt Dealer ist, Crystal Meth zu kochen und zu verkaufen, um ein kleines Vermögen zusammenzusparen für die Familie. Und dieser Schauspieler, der den Jesse Pinkman spielt, das ist Aaron Paul. Den habe ich vor kurzer Zeit getroffen und der hat mir erzählt zum Beispiel, dass vor der Serie ihn tatsächlich überhaupt noch gar kein Schwein kannte.
You know, people might recognize me from like a random commercial I did, but that was like, you know, every, you know, 6 to 8 months, maybe one person, you know, a couple people, which was fine. It's a lot different now, but no, I never really had a struggle because I was totally content. I was just happy to, you know, kind of be working.
Muss man sich vorstellen, ein Typ, der heute jeden Tag auf der Straße angetroffen wird, ist damals teilweise, um überhaupt ein paar Dollar zu verdienen, als Maskottchen eines Radiosenders durch die Gegend gelaufen.
I had 5 jobs at one point. I worked for 2 different radio stations. I was their mascot, which was humiliating. In a big giant frog suit and a big giant bird. But I was making $10 an hour and that was a lot of money back then.
Kann man sich kaum vorstellen. Ein Schauspieler, der sich freut, $10 die Stunde zu verdienen. Jahrelang ging das so, aber Aaron Paul hat gesagt, er hat irgendwie immer dran geglaubt, dass es tatsächlich irgendwann mal klappen könnte. Dann kam dieses Casting für Breaking Bad. Nachdem er die ersten Drehbücher gelesen hatte, hat er gesagt, das wird niemals durchgehen im prüden Amerika. So eine heftige Drogengeschichte, die ja auch über die 5 Staffeln völlig außer Kontrolle gerät. Und dann ist es so ein Riesenerfolg geworden. Interessant ist, dass er sagt, dass die Drehbücher so gut waren, dass das heute vor ihnen teilweise ein Problem ist, wenn er Filmangebote kriegt.
It's hard because I you know, every script I read, especially during while we were shooting Breaking Bad, any script I read, it was hard not to compare it to the show.
Ja, mittlerweile, da dreht er auch Filme. Es kommt bald einer von ihm in die Kinos. Im April kommt der Film A Long Way Down, ist eine neue Nick Hornby-Verfilmung. Aber ganz klar ist, Serien sind ein ganz anderer Türöffner mittlerweile auf der einen Seite und eine ganz andere Möglichkeit auch für Schauspieler, nämlich einen Charakter, eine Figur über Wochen, über Monate, über Jahre teilweise zu entwickeln. Wer tatsächlich Breaking Bad von euch noch nicht gesehen hat, holt das bitte nach. Das ist eine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Sind nur 5 Staffeln, das kann man schaffen. Und die Frage an euch ist, wie wollen wir in D-Radio Wissen eine Stunde Film über Serien reden? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Einerseits wollen wir natürlich nichts spoilern, was teilweise erst aktuell im Fernsehen gelaufen ist oder was man sich gerade aktuell runtergeladen hat, was andere aber noch nicht gesehen haben. Also was sind die Serienthemen, über die ihr reden wollt? Das werden wir versuchen in den nächsten Wochen rauszukriegen. Reden über Serien, auch wie ihr sie guckt. Guckt ihr sie im Fernsehen? Leiht ihr sie euch aus? Kauft ihr sie euch? Alles Themen für die nächsten Wochen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.